Das klassische Image von Max und Moritz mit wir tragen Getreidesäcke und körperlich schwere Arbeit, das ist nicht mehr. Es ist schon eine hochtechnisierte Arbeit, die über Steuerungssysteme, Maschinensteuerungsprogramme läuft, aber natürlich letztendlich immer noch ein Handwerk ist.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Fortin Mühlenwerke GmbH und Co. KG wurde 1932 im Herzen Düsseldorfs auf der Kornhausstraße im Hafen gegründet. Gestartet als Produzent für Suppen, Trockengemüse und Haferprodukte, spezialisierte sich das Unternehmen Ende des Krieges auf Schälmühlenprodukte, ist heute einer der größten Haferflockenproduzenten Europas und produziert in einem der modernsten Mühlenwerke Europas. Heute versorgt Fortin 66 Länder weltweit mit Hafer, Weizen, Gerste, Dinkel- und Roggenprodukten für die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie wie Müsli- und Cerealienhersteller, Großbäckereien und den Lebensmitteleinzelhandel. Wie zur Zeit der Gründung befindet sich die Firma Fortin auch heute noch im Familienbesitz. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der Fortin Mühlenwerke, Robert Lamers. Ein waschechter Düsseldorfer mit Herzblut, mit dem ich über Traditionen, Unternehmenskultur und das Leben als Unternehmer in Düsseldorf sprechen werde. Und ich würde sagen, wenn Sie Lust haben, starten wir eigentlich direkt durch.
Warum nicht?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass Sie da sind, dass es geklappt hat. Und wenn Sie Lust haben, starten wir sofort durch.
Auf jeden Fall. Durchstarten. Ist immer gut.
Ja. Wir machen immer 6 Fragen in 60 Sekunden, um erstmal den Talkast so ein bisschen kennenzulernen, wenn Sie Lust haben.
Durchstarten, haben wir ja gesagt.
Perfekt. Also, was war Ihr Berufswunsch als Kind?
Koch und dann später mal Kapitän.
Was bedeutet Heimat für Sie?
Verwurzelt sein, nach Hause kommen, geborgen fühlen.
Lieblingsthema derzeit?
Alles außer Corona und irgendwelche Krisen.
Okay, da kommen wir nachher nur mit einer Frage drauf zu. Haben Sie ein Vorbild?
Nein, ich glaube, ein Vorbild haben macht gar keinen Sinn. Man muss sich selber entwickeln.
Wo könnte Düsseldorf sich besser verkaufen?
Im Kulturbereich.
Wie wichtig sind Ihnen Tradition und Werte?
Tradition und Werte sind verdammt wichtig, weil darauf fußt unsere gesamte Kultur und unsere Gesellschaft.
Sehr schön. 6 Fragen schon vorbei. Vielen Dank erstmal.
Ging aber schnell.
Ja, ging schnell. Die Antworten waren auch alle perfekt parat. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Einer der größten Haferflockenproduzenten Europas. Seit 90 Jahren gibt es das Unternehmen schon. Jetzt muss ich total süffisant anfangen. Aber mit Haferflocken, man sagt immer so Kölnflocken. Ne? Kennt jeder. Warum Kölnflocken, warum nicht Düsseldorfflocken? Beziehungsweise was genau bieten Sie an?
Also die Kölnflocke schreibt sich erstmal mit Doppel-L und hat gar nichts mit der Stadt zu tun. Kölnflocken okay. werden in Elmshorn bei Hamburg produziert. Das sind Familienname. Ja, und Düsseldorf ist aus der Tradition gewachsen, aus einem Firmenkonglomerat, wo früher Tierfutter hergestellt worden ist, Lebensmittel hergestellt worden ist, Getreidelagerung stattgefunden hat. Und so hat sich dann über die letzten Jahre das dann wirklich nur noch auf den Bereich Haferflocken konzentriert.
Ich habe gelesen, dass es auch Roggen, Gerste und sowas, aber das sind dann alles Haferflocken aus diesen Getreidearten?
Nee, Haferflocken werden ganz klassisch nur aus Hafer gemacht.
Okay.
Und dann gibt es noch Roggenflocken, Weizenflocken, Roggen
oh Gott, ja,
und
klar.
Gersteflocken.
Ich bin blond, das kann man hier im Podcast nicht sehen, aber ja.
Nein, es sind halt ganz andere Getreide, insofern auch ein ganz anderes Produkt. Also das ist so
aber das
wieder ein Unterschied zwischen einem Auto und einem Motorroller.
Also. Schön, danke. Nein, aber das machen Sie auch?
Das machen wir auch, wobei bei uns der Fokus definitiv auf der Haferverarbeitung liegt.
Okay.
Also 98% unserer Mengen, die wir verarbeiten, ist Hafer.
Und unter welchem Namen wird das dann verarbeitet, beziehungsweise würde man das im Laden überhaupt finden?
Ja, Sie finden uns im Private Label, im Discount-Bereich für im Grunde genommen fast alle deutschen Discounter. Jetzt fange ich nicht an, die Namen zu nennen, die sind ja überall hinreichend bekannt. Und was wir noch außerdem machen, das ist der industrielle Zulieferbereich. Also wir beliefern die weiterverarbeitende Industrie mit unseren Produkten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, und jetzt nehme ich dann doch mal ein Produkt, einen Ballistoriegel essen, da sind Haferflocken in dem Keks, die kommen von uns. Wenn Sie Müslis essen, die Flocken, die Getreideprodukte, die da drin sind, die kommen von uns. Die wenigsten Müslihersteller produzieren die Getreidekomponenten selber, sondern die werden dann dazu gekauft.
Weltweit wird das dann verschifft oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir exportieren zurzeit hier von Düsseldorf in 66 Länder weltweit. Klar, der Kernmarkt ist der deutsche Markt, dann der europäische Markt und dann sind wir sehr stark vertreten in Afrika, an der Westküste Afrikas, sehr stark vertreten im Mittleren Osten mit Saudi-Arabien, mit Dubai. Und dann teilweise geht es in den asiatischen Raum noch rein. Teilweise, was wir im Moment oder seit 6 Jahren machen und was Gott sei Dank immer noch läuft, ist Export in die Ukraine. Ja, das sind so unsere Zielmärkte.
Ich habe gelesen, 60% Export. Hm? Das ist ja schon mal sowieso in Summe eine große Zahl. Aber was verbirgt sich hinter der Zahl? Nur um mal einen Gedanken dafür zu bekommen. Worüber reden wir?
Da reden wir ungefähr über 60.000 Tonnen Haferflocken.
Wahnsinn. Aber wie jetzt wirklich auch nochmal, ich habe mich eben schon so als blond geoutet, ich kann es jetzt nochmal, jetzt frage ich auch nochmal diese Frage.
Übrigens, ich war auch mal dunkelblond, das hat sich mittlerweile ins Grau verfärbt.
Wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, solche Riesenmengen, wie wird sowas gemacht, abgefertigt, bearbeitet?
Also die Maschinen selber und die Technik, die dahinter steht, ist eigentlich schon 100 Jahre alt. Also an der Produktionsweise hat sich sicherlich nicht wirklich viel verändert. Die Technik an sich, die Steuerungsanlagen hat sich natürlich verändert. Es ist also viel digitaler geworden als früher. Aber die Grundmaschinen sind in der Funktionalität immer noch sehr traditionsalt. Und da hat sich nicht wirklich viel getan. Die Mengen, die wir bekommen, die wir verarbeiten, kommen in erster Linie per Schiff an. Das sind so jede Woche ein Schiff mit 2.500 Tonnen Getreide, die hier über den Rhein nach Düsseldorf kommen.
Auch noch so ganz klassisch eigentlich, ne?
Sehr klassisch und sehr umweltschonend, das muss man ja auch mal sagen. Also der Rhein ist schon eine, auf der einen Seite natürlich eine Kostenoptimierungssache, dass wir diese Mengen halt eben nicht über einen LKW abfertigen, sondern über das Binnenschiff. Das ist nun mal sehr günstig für Massentransporte. Aber es ist halt auch wirklich extrem umweltschonend, das muss man auch so sagen. Mhm. Ansonsten wäre die Menge über einen LKW wirklich nur noch mit extremen Aufwänden verbunden. Und das macht die Sache so deutlich leichter.
Und dann kommen die an, werden also eingeschifft sozusagen und wie läuft das dann?
Das Getreide liegt lose im Schiff, dann wird es entladen über ein großes Saugrohr, kann man sich vorstellen, was dann in das Getreide reingehangen wird und dann werden da 80, 90 Tonnen Hafer pro Stunde gelöscht, die kommen dann bei uns ins Silo und dann werden die 6 Tage die Woche 24 Stunden rund um die Uhr zu Haferflocken
verarbeitet. Geschält, verarbeitet, geschnitten?
Geschält, verarbeitet, gedämpft. Damit die Fette stabilisiert werden, ansonsten würde Hafer sehr schnell ranzig werden. Deswegen ist das auch sehr energieintensiv.
Oh, da wollte ich auch nochmal drauf. Ich meine, wir haben ja
deswegen
gesagt,
deswegen habe ich ja gesagt, meine Lieblingsthemen sind dieses Jahr eigentlich alle, dass das keine Themen, keine Krisen sind. Insofern bleibt da nicht viel übrig. Wir können uns gerne über Urlaub unterhalten.
Aber da muss ich natürlich irgendwie so ein bisschen einmal kurz zumindest aufkommen.
Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Also wir kämpfen im Moment wirklich an 4 Fronten gleichzeitig, aber.
Ja, Wahnsinn. Also gerade jetzt, da steigen wir doch direkt ein, passt doch energieintensiv, ja. Wie gehen Sie damit um momentan? Ich meine, wir hatten vorher Corona, Sie haben es auch eben gesagt, die ganzen Stress, der vorher war.
Wir haben
war.
Immer noch Corona.
Ja, oder wir haben
immer noch,
ja,
genau. Also wenn ich meine Krankenstände angucke, wir haben immer noch Corona.
Genau, wir haben immer noch Corona und das wird nur irgendwie, fällt so ein bisschen hinten runter nach außen. Aber intern,
damit.
Genau.
Ja, also das muss man halt sagen, es wird normaler damit, Gott sei Dank, es wird auch normaler damit umgegangen, das muss man auch sagen. Aber die Krankenstände sind halt nach wie vor da. Mhm. Die sind eigentlich jetzt in den letzten 10 Monaten höher als im Jahre 2020. Wir hatten 1,5 Jahre lang 2 positive Fälle und seit November, Dezember letzten Jahres
regelmäßig
wiederholt. Also das schlägt da dann wirklich schon in die Decke der Arbeiter schon rein. Also da haben wir schon ordentlich mit zu kämpfen. Das gepaart jetzt im Sommer mit Urlaubszeit.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
90.
Auch doch, so viele dann doch.
Ja. Also okay. Wir sind in der Verwaltung relativ klein. In der Verwaltung sind wir 12, 13. Dann natürlich die ganz klassischen Müller, zu denen wir auch ausbilden. Es gibt also nach wie vor noch den Ausbildungsberuf des Müllers, was viele Leute gar nicht wissen. Und da sind wir wirklich, was Sie eben sagten, relativ Personal nicht intensiv. Also wir fahren die ganze Produktion mit pro Schicht 3 bis 4 Müllern. Das heißt, wir haben bei einem Dreischichtbetrieb 12 Müller bei uns angestellt, die wir auch teilweise mittlerweile selber ausgebildet haben. Insofern haben wir da auch in dem Bereich Gott sei Dank keinen Fachkräftemangel, weil selber ausbilden lohnt sich.
Denkt man ja auch nicht drüber nach, ne? Aber klar, ich meine, es ist eine Mühle.
Eine moderne Mühle. Deswegen das klassische Image von Max und Moritz mit wir tragen Getreidesäcke und körperlich schwere Arbeit. Das ist nicht mehr. Es ist schon eine hochtechnisierte Arbeit, die über Steuerungssysteme, Maschinensteuerungsprogramme läuft, aber natürlich letztendlich immer noch ein Handwerk ist, weil das Produkt halt täglich, stündlich kontrolliert werden muss. Es ist ein Naturprodukt, es variiert von Charge zu Charge, von Feld zu Feld. Also da merkt man schon noch Unterschiede in der Bearbeitung und dafür braucht man natürlich gelerntes Fachpersonal.
Und jetzt eben noch die Energiekosten da.
Dann haben wir die Energiekosten dazu. Da reden wir dieses Jahr über Steigerungen von 400-410%. Also wir haben im ersten Quartal ungefähr das bezahlt, was wir im letzten gesamten Kalenderjahr bezahlt haben. Und wenn wir dann einmal bei den Krisen bleiben und dann können wir die vielleicht auch abhaken. Ja. Corona hatten wir, Energie haben wir, dann haben wir natürlich, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben und was in Düsseldorf auch immer thematisiert worden ist, das Thema Niedrigwasser. Ich sagte eben schon, wir bekommen einen Großteil unserer Ware per Binnenschiff. Das heißt, es war auch nicht mehr so einfach. Normalerweise kriegen wir so ein Schiff mit 2.500-3.000 Tonnen in einem Schiff. Mittlerweile brauche ich 6 Schiffe, um die gleiche Menge zu transportieren.
Weil einfach kein Wasser
weil
da ist.
Weil einfach kein Wasser da ist. Die Schiffe dürfen nicht so viel laden. Mhm. Und insofern wird dann die gleiche Menge, was sonst in einem Schiff ist, auf 5 bis 6 Schiffe
umgeladen. Das heißt auch wieder Kosten.
Das heißt eine enorme Kostensteigerung. Da reden wir über eine lockere Verfünffachung, was wir im August gesehen haben. Ja.
Wahnsinn. Okay.
Und dann haben wir natürlich noch die Ukraine, die uns natürlich letztendlich immer noch beschäftigt. Wir aber auch fairerweise sagen müssten, die Energiekosten sind nicht nur durch die Ukraine so hoch geworden. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, die Energiekosten sind schon Mitte letzten Jahres gestiegen für Gas und da war über den Ukraine-Krieg noch nicht wirklich
und
zu denken.
Und als Kornkammer Europas, haben Sie da irgendwie noch Defizite jetzt?
Nee, das ist auch das ist wieder so eine Mär. Die Ukraine ist ein großer Agrarstaat, der viel Getreide anbaut, aber für den Weltmarkt, gar nicht für den EU-Markt. Und das wurde auch ja über Monate von unseren Politikern, wo ich mich frage, welche Kernkompetenz denn ein Landwirtschaftsminister hat, wenn er solche Sachen von sich gibt. Die Ukraine ist ein Riesenproduzent von Weizen für den Weltmarkt, genauso wie es Frankreich ist, genauso wie es Deutschland ist. Und Frankreich exportiert auf den Weltmarkt, Deutschland exportiert auf den Weltmarkt, die Ukraine exportiert auf den Weltmarkt. Deutschland selber bekommt aus der Ukraine so gut wie kein Getreide. Was wir bekommen, das ist Senfsaat und Sonnenblumen. Aber das klassische Weizen, dass man jetzt sagt, Weizen ist hier so enorm teuer geworden und wir haben eventuell einen Versorgungsengpass, weil die Ukraine ausfällt, ist totaler Quatsch.
Das ist doch mal ein gutes Wort von einem Fachmann hier.
Die Preise sind natürlich gestiegen, weil auf dem Weltmarkt einfach die Menge gefehlt hat. Das ist ganz klar. Wenn bei einem der größten Player auf dem Weltmarkt der ausfällt, dann wird natürlich die Nachfrage bei den anderen größer. Und das ist nun mal Gesetz unserer Marktwirtschaft, gleiche oder weniger Menge, erhöhte Nachfrage, erhöht den Preis. Das ist eigentlich eine ganz einfache Gleichung. Aber wir haben in Deutschland kein Versorgungsproblem an Getreide, nur weil die Ukraine gerade als Lieferant ausfällt. Eher vielleicht im Senf. Vielleicht sollten wir alle mal Senf kaufen
und das
gehen
beim
anstatt
Düsseldorf. Mehl. Und das beim Düsseldorfer Senf, das ist natürlich auch schlecht. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen jetzt auch ein bisschen weg von dieser Krise, haben wir auch gesagt. Wir haben vorhin so ein bisschen angefangen, auch über Traditionen und Werte zu sprechen und auch das ganze Thema Familie. Das da Unternehmen gibt seit 90 Jahren, hat also eine Familientradition. Wie wichtig ist Familie in dem Zusammenhang auch, um jetzt noch den letzten abschließenden Satz, den Bogen zu finden, wenn man so eine Krise hat? Denn ich meine, die Ihr Vater war vorher da, ist das immer noch ein Sparringspartner, tauscht man sich da aus? Wie?
Auf jeden Fall, er ist auch immer noch da und das ist auch ganz gut so. Also ich denke mal, das ist der Vorteil grundsätzlich von Familienunternehmen, dass das Know-how ja irgendwo immer noch im Zugriff bleibt. Das ist, denke ich, anders als bei externen Geschäftsführern, die eingesetzt werden. Wenn die dann in Rente gehen, dann sind sie weg. Im wenigsten werden sie noch irgendwie als Berater zur Verfügung stehen. Und in der Familie ist einfach das Wissen da und das wird sich auch, da wird sich auch regelmäßig ausgetauscht und weitergegeben und diskutiert. Und natürlich hat jemand aus der Generation andere Ansichten als vielleicht die neue Generation. Das ist aber auch wichtig, sodass dann darüber diskutiert wird. Und man muss sich auch als junge Generation, wobei ich bin jetzt ja nun auch 50, insofern zähle ich mich nicht mehr ganz zu den Jungen, aber es gab natürlich auch Zeiten, wo man der junge Wilde war, muss man sich aber auch davon freimachen, das Rad immer wieder neu zu erfinden und einfach nur mal hinterfragen, manche Sachen können erneuert werden, sollten erneuert werden, sollten sich entwickeln und manche Sachen, die einem fürchterlich spießig, traditionsbehaftet vorkommen, haben aber auch ihren Grund, dass sie so sind und da kann man dann auch ruhig mal dranbleiben, also kann ich eigentlich immer nur jedem empfehlen, der irgendwo neu eine Sache übernimmt, nicht einfach alles über Bord schmeißen und alles neu machen, sondern erstmal sich zurücklehnen, gucken, was ist gut, was soll behalten werden, was kann geändert werden. Und dann muss da halt irgendwo die Balance gefunden werden. Und da hilft die Familie schon.
Und wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? War immer klar, dass Sie ins Unternehmen gehen?
Nein. Das war bei uns auch eher so ein bisschen ein Quereinsteigen in das Unternehmen. Das ist so ein bisschen bisschen schwierig, das jetzt hier zu erläutern. Sagen wir mal, der Firmengründer von Fortin hat mit meinem Großvater zusammen noch ein anderes Unternehmen gehabt. Also die Familien arbeiten sehr eng seit 90 Jahren mittlerweile zusammen, aber nicht unbedingt immer bei Fortin. Wir hatten noch ein anderes Unternehmen im Düsseldorfer Hafen, ein Getreidelagerhaus. Und deswegen, das war das, was ich eben sagte, die Unternehmen hatte früher mal so drei Säulen mit Futtermittel, Getreidelagerung und der Lebensmittelherstellung. Und das hat sich dann hinterher aufgelöst und anders wieder zusammengefunden.
Und ach so, und deswegen war gar nicht klar, ob dann das von Generation zu Generation zwangsläufig wird.
Richtig, es gab halt auch mal Zeiten, da sah es alles nicht ganz so gut aus in der Lebensmittelbranche und Industrie. Und aber wenn Sie aus einem Unternehmerhaushalt kommen und aus einer Unternehmerfamilie kommen, dann ist es halt schon normal, dass man auch eher ein Unternehmerdasein führt und kein Angestellten-Dasein, weil man einfach ganz anders sozialisiert worden ist. Also ich habe ja nun auch in Angestelltenverhältnissen gearbeitet während meiner Ausbildung und anschließend nach meiner Ausbildung. Und ich glaube, ich habe da auch meistens mehr als Unternehmer gedacht und agiert als Mitarbeiter und Angestellter. Und deswegen glaube ich, langfristig, wenn man so groß geworden ist, ist das dann eigentlich auch so der Zielhafen, in den man einfährt.
Und seit wann sind Sie dabei?
Jetzt bei Fortin bin ich seit 1999 dabei.
Wahnsinn. Und wenn man da jetzt so sitzt und drüber nachdenkt, ich meine, klar, wir haben eben über das Generationenverschieben, denkt man darüber nach, wie wird es sein? Wie wird die nächste Generation? Oder denkt man darüber nach, denkt man jetzt schon an so Nachfolgeregelungen oder ist man einfach voll im Saft und ist nur im Operativen?
Also bei mir familiär ist das mit der Nachfolgesituation eher offen, weil es eben keine direkte Nachfolgesituation gibt. Aber natürlich muss man sich Gedanken machen, wie so ein Unternehmen dann oder wo die Anteile hingehen und wie so ein Unternehmen weitergeführt werden kann. Ich denke mal, das ist neben dem täglichen Geschäft wahrscheinlich sogar noch die viel größere Verantwortung von einem, wenn man eben keine sichere Nachfolge hat, die aber vernünftig zu regeln.
Genau.
Also, es gibt ja immer diesen Spruch von einer großen Düsseldorfer industriellen Familie, Firma vor Familie. Ja, weil doch, das hat schon einen gewissen Wahrheitsgrund, weil die Firma
am Ende die Familie dann ernährt. Ne?
Die Familie ernährt, aber ja natürlich auch ganz, ganz viele Familien ernährt. Ja, also ich sag mal immer, ich habe ja nicht nur Verantwortung für mich in dem Job, sondern ich habe Verantwortung für 90 Mitarbeiter und deren Familien.
Mhm.
Das heißt, das sind nicht 90 Leute, sondern das sind 90 Leute multipliziert mit der Familien. Mitgliederzahl, die dahinter stehen.
Mhm.
Und das ist immer etwas, was häufig auch in den Medien vergessen wird, dass eben es sicher nicht nur um die Person der Mitarbeiter handelt, die letztendlich in direktem Verhältnis zu der Firma stehen, sondern ja die ganze Familie, die dahinter steht, hinter den einzelnen Mitarbeitern.
Mhm. Ja, ja, klar. Und wenn man eben, wie gesagt, wie Sie eben gesagt haben, Sie sind damit groß geworden, reingewachsen und man kennt wahrscheinlich auch viele Mitarbeiter lange, könnte ich mir vorstellen.
Ja, total. Ne?
Wie ist das Gefühl? Also sind da die Fußstapfen groß, in die man steigt, weil man eben das alles schon so als Kind begleitet? Ist da der Druck größer gefühlt?
Unterschiedlich. Auf der einen Seite kann der Druck sicherlich größer sein, weil man, wenn man dann einsteigt, natürlich viel kritischer beäugt wird, zu sagen, ja, was macht der Junior denn da jetzt?
Und vielleicht sogar, was Sie gerade gesagt haben, als Fremd- oder also Quereinsteiger in Anführungsstrichen, weil Sie es auch nicht, sind kein Müller, also was haben Sie denn studiert?
Also ich habe als Ausbildung ganz klassisch eine Speditionskaufmannsausbildung gemacht, habe dann auch in dem Bereich in der Spedition gearbeitet und habe dann anschließend Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Transportlogistik studiert.
Okay, also doch schon. In die Richtung,
das schon auch in die Richtung, genau. Also ich sag mal, auch die Speditionskaufmannsausbildung ist auch eine, wo ich nach wie vor völlig hinterstehe, die wirklich am umfangreichsten ist. Also ich sag mal, wer Speditionskaufmann lernt, hat in vielen Bereichen, bekommt er Einblicke und kann auch in vielen Bereichen anschließend eingesetzt werden. Also er muss da nicht nur in der Spedition arbeiten.
Mhm, auch spannend. Aber jetzt gehen wir zurück. Jetzt haben wir schon wieder einen Exkurs gemacht.
Ich weiß,
weil ich es total spannend finde, weil es eben für mich so echt ein bisschen abstrakt ist. Ne? Ich habe vorhin gesagt, als ich recherchiert habe, man findet so wenig und es ist eben, aber es sitzt mitten im Hafen, das Unternehmen. Es ist absolut ein Düsseldorfer Urgestein sozusagen. Also das finde ich so spannend und trotzdem ist es für mich, es ist wie so ein kleiner versteckter Diamant für mich gewesen, weil ich mich damit eben vorher noch nicht so befasst habe. Deswegen finde ich das so spannend und hake auch so, wie gesagt, blond nach, weil ich das einfach spannend finde. Aber wir waren bei dem Thema Fußstapfen. Also da möchte ich eigentlich noch so ein bisschen hinaus.
Auf der einen Seite, wie gesagt, wird man sicherlich kritisch beäugt von den Mitarbeitern. Ne? Was macht der Junior da jetzt? Sitzt er da jetzt nur, weil er Junior ist? Oder kann er auch was? Oder packt er auch mal an? Oder kommt er sich zu eitel und zu gut vor, auch mal den Besen in die Hand zu nehmen? Und das ist sicherlich der schwere Punkt, sich bei den Mitarbeitern da die Akzeptanz zu schaffen. Und das ist halt wie bei allem im Leben. Es gibt Akzeptanz und Autorität, die man als Person sich erarbeitet oder die man per Amt hat. Und die letztere ist sicherlich die schlechtere. Mhm. Die Autoritäten und muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, das ist mir bei den Mitarbeitern eigentlich ganz gut gelungen. Mhm. Weil ich mir eben auch nicht zu schade bin, mich auch mal mit der Schaufel ins Schiff zu stellen und mal Getreide zu schaufeln, wenn es hart auf hart kommt. Also wie gesagt, wir hatten es eben kurz angeschnitten, wenn die Personaldecke aufgrund von Urlaub und Krankheit mal eng wird, ja, dann muss man halt selber mal ran. Und wenn es daran ist, Paletten durchs Lager zu ziehen, also
ja, super.
Kriegt einem keiner einen Zacken aus der Krone. Nee,
und vielleicht auch gerade, weil man weiß, wie es ist und weil man es von Kind an quasi mit betrachtet hat. Genau. Und im Zweifel auch Eltern hatte, die Vorbild waren und gesagt haben, komm Junge, wir müssen jetzt hier mal alle ran. Ne?
Also als ich bei Fortin angefangen habe, hat mein Vater auch erstmal gesagt, bevor du dich hier ins Büro setzt, bist du erstmal ein halbes bis dreiviertel Jahr in der Produktion.
Ja, toll.
Also ich bin wie gesagt kein Müller und ich werde auch unsere Maschinen nicht fahren können. Aber ich weiß, wie uns bei uns läuft und was geht und was nicht geht. Natürlich technisch nicht ins Detail, das ist ganz klar. Aber ich verstehe den Betrieb schon. Und da kann mir auch keiner ein X vor ein Ü vor machen.
Ja, genau.
Und das ist halt auch wichtig. Das ist halt auch das, was zur Kompetenz und Autorität
Power,
dazugehört.
Ja. Ne? Also, und ich denke auch eben die Power dann wieder Familie. Da hat man die ganze Familie im Rücken. Jetzt sie auch noch ihren Vater, wo man sagen kann, Mensch, hör mal zu, ich habe hier ein Thema. Wie war das bei dir? So stelle ich es mir auch vor, dass man sich vielleicht wirklich nochmal austauscht und sagt, ich brauche jetzt mal deinen Rat, weil ich bin am Punkt X. Du hast vielleicht andere Sachen schon mal erlebt. Wie sieht das aus? Gerade in so Phasen wie momentan. Die haben ja auch ihre Krisen erlebt. Ich meine, so ist es. Ne? Und sind da auch durchgekommen. Das haben sie bewiesen, weil das Unternehmen eben heute 90 Jahre alt ist. Und dann jemand so einen erfahrenen Sparringspartner zu haben. Also das heißt, Familie und Erfolg ist in dem Fall so ein bisschen, geht ein bisschen einher.
Das geht auf jeden Fall einher. Also ich muss auch fairerweise sagen, ich bin ja nicht alleine oder unsere Familie ist ja nicht alleine. Wir haben ja noch eine Partnerfamilie mit drin, auch als Gesellschafter und einer von denen aus der Familie ist auch mit Geschäftsführer, sodass wir eigentlich zwei Familien haben, die das Unternehmen besitzt und aber auch zwei Familien, die es leiten. Also das ist aber auch das ist wirklich gut, dass man sich da entsprechend
auskennt. Und über Jahrzehnte eben kennt, wahrscheinlich auch groß geworden ist zusammen.
Seit 90 Jahren. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ist dieser Zusammenhalt teilweise enger als bei Familien, die wirklich nur ein paar Familien zusammen sind. Diese Familien sind halt seit 90 Jahren über die Firmen miteinander verbunden und arbeiten zusammen. Und da bekommt man gegenseitig Einblicke. Das ist
ja.
Das geht schon ganz, ganz deutlich über das normale
Geschäftsleben
hinzu. Also ich sag mal, wir wissen voneinander, was in den Familien passiert und abgeht.
Toll. Ja, wir hatten am Anfang auch die Frage Tradition und Werte, wie wichtig. Da haben Sie ja auch gesagt, darauf fußt eigentlich alles. Ist das auch so ein bisschen dieser Zusammenhalt dieser Familien, ist das auch was, wo man sagt, wir fahren die gleichen Werte, wir haben eben das gleiche Wertesystem und so treiben wir das auch intern im Unternehmen voran?
Ja. Definitiv ja. Klar, es gibt natürlich, wie in jeder Geschäftsführung oder in jeder Gruppe gibt es natürlich auch andere Meinungen, das ist ganz klar. Aber
ist ja auch gut.
Aber Gott sei Dank. Aber die Blickrichtung und das, was unsere Zielvorstellungen und wie Sie sagten, unsere Werte sind schon sehr identisch.
Und auch beide Düsseldorfer? Das ist mein ganz krasser Bogen hier nach Düsseldorf rein.
Nein, tatsächlich.
Kölner. Also mit genau. Doppel-L.
Nein, mit einem L. Also wirklich klassisch von aus der Stadt, aus dem Süden. Nein, ursprünglich kommt die Familie auch aus Düsseldorf, lebt aber mittlerweile in Köln. Aber
okay.
Der Firmengründer damals war auch dann Düsseldorfer und insofern rheinisch, sagen wir mal so.
Okay.
Und so unterschiedlich sind wir ja auch.
Nein. Ich habe schon immer gesagt, mein Vater ist Kölner, also ich liebe die Kölner, sonst gäbe es mich gar nicht, von daher ist alles in Ordnung. Aber Sie sind ja echter Düsseldorfer, also Sie sind ja auch hier wirklich in verschiedenen Vereinen, Institutionen sehr verbunden. Wir haben uns ja gerade noch beim Düsseldorf-Festival vor zwei Wochen gesehen, da engagieren Sie sich als Vorsitzender des Kuratoriums. Wie wichtig ist das auch für Sie, das Eingebettetsein in die Stadt?
Das ist ganz, ganz wichtig und das ist, denke ich, auch eine unternehmerische Verantwortung, die wir da als Unternehmer für die Stadt haben. Und das macht halt auch Spaß. Und ich sag mal, wenn man immer sagt, was ist die Stadt? Ja, die Stadt sind doch wir. Die Stadt ist ja kein Verwaltungsapparat. Die Stadt sind ja die Menschen, die hier arbeiten und die hier leben und ja nicht die Bürokratie, die auf der Brinkmannstraße oder im Rathaus sitzt. Also die Stadt sind wir ja alle. Mhm. Und die Stadt stellt sich ja nur so dar, wie sie die Bürger auch präsentieren.
Mitgestalten auch letztlich. Genau. Ne?
Und deswegen ist das schon ganz wichtig für mich.
Wollte ich gerade sagen, heißt so ein bisschen auch die Verantwortung zu übernehmen. Man lebt in der Stadt und man gestaltet sie im besten Fall auch damit, wo man sie mitgestalten kann.
Richtig. Und das ist in erster oder in ganz großem Bereich im Mittelstand zu finden, diese Identifikation. Also das fängt vom kleinen Handwerksbetrieb an, bis halt dann hin zum mittelständischen Industrieunternehmen oder Fertigungsunternehmen, die identifizieren sich natürlich anders mit einer Stadt als ein Großkonzern, wo externe internationale Manager dann für 4 Jahre das Ruder übernehmen und dann auch wieder weg sind.
Das finde ich ja auch spannend an der Destination zum Beispiel, ne, dass da eben Unternehmer zusammenkommen. Also der Gedanke, dass man sagt, wir wollen was vorantreiben, genauso wie andere Institutionen. Nur ich hatte den Herrn Kötter, den Thomas letztens hier sitzen, deswegen fällt mir das so ein. Ich finde es schön, dass es eben so viele Initiativen gibt von Menschen aus der Stadt, die sagen, wir wollen auch was bewegen.
Total. Und wenn man da mal, man kriegt ja gar nicht leider die ganzen Initiativen mit, die es gibt in der Stadt. Also es werden natürlich schon viele Sachen auch an uns herangetragen und was dann auch Förderung, Sponsoring und sowas angeht. Ich könnte so viel Geld für Förderung und Sponsoring in der Stadt ausgeben, weil es so hinreißend tolle Projekte gibt, wo man sich gar keine Gedanken drüber macht.
Aber was sind zum Beispiel so Institutionen, wo Sie im Moment sagen, ich meine, ohne jetzt sagen, da muss ich was investieren, aber so, wo Sie sagen, das finde ich so toll, dass das passiert im Moment. Also weil, wie Sie sagen, das wissen viele gar nicht.
Es gibt sehr viel wirklich im Sozial-Karitativen, was auch das, was das Thema Integration angeht, Integration von Kindern angeht. Es gibt ein Projekt, wo es um die Integration von den Eltern der Kinder angeht, weil die einfach teilweise nicht integriert sind. Und dann natürlich auch gerade viel die Mütter, weil sie auch kulturell eher zu Hause gehalten werden, um das mal so auszudrücken. Und dann sprechen hinter die Kinder besser Deutsch als die Mütter. Und das sind natürlich dann auch Familiensituationen, wo es ganz, ganz schwer ist, da eine Komplettintegration zu erreichen. Und da ist es halt auch wichtig, dass eben die Frauen in dieser Gesellschaft komplett mal integriert werden und abgeholt werden. Und da gibt es Projekte, die sind irre.
Und dass sich die Menschen da selbst, also freiwillig quasi einbringen und sagen, wir wollen
ein
Netzwerk schaffen, dass alle zusammenpassen.
Richtig. Ne? Und das ist halt sicherlich auch ein Thema, was über Jahre eher stiefmütterlich behandelt worden ist. Und ich denke, da ist unsere Gesellschaft mittlerweile wach geworden, dass eine funktionierende Multikulti-Gesellschaft, wie es immer so schön heißt, eigentlich nur über Integration stattfinden kann. Multikulti alleine ist eher mal zum Problem
Scheitern,
geworden.
Ja, wenn genau, man sagt, zum jeder Scheitern hat verurteilt.
Seine Parallelgesellschaft und Parallelkultur, dann haben wir es zwar sehr bunt hier, aber nicht wirklich
kein
miteinander
Mehrwert.
Verwoben.
Ja, kein Mehrwert. Mehrwert im Sinne von Netzwerk, habe ich eben schon gesagt. Wie wichtig ist das für Sie hier? Ich meine, Düsseldorf, wir reden immer vom rheinischen Klüngel. Das wird den Kölnern unterstellt, genauso wie den Düsseldorfern. Aber ich finde im positivsten Sinne, wie wichtig ist das für Sie?
Ich glaube, anders funktioniert es gar nicht. Man kennt sich halt auch einfach. Also man kann es auch gar nicht verhindern. Ich finde es auch nicht unbedingt negativ. Also negativ wird es dann in dem Moment, wo irgendwelche vorgegebenen Ausschreibungssysteme oder sonst was über Bord geworfen würden, seine Kontakte zu nutzen, eben für soziale, karitative, kulturelle Projekte, finde ich absolut legitim und absolut wichtig. Also schwer wird es natürlich, wenn es dann ins Politische reingeht oder in administrative Bereiche reingeht, wo man sagt, wir gehen jetzt den kleinen Dienstweg und überspringen normale Vorgaben.
Regeln, ja.
Das funktioniert nicht, das darf auch nicht so sein. Aber dass natürlich in einer Stadt ein Netzwerk funktionieren muss und ineinander greift, das ist absolut wichtig. Und das ist auch gar nicht meiner Meinung nach negativ zu besetzen in dem Fall.
Nee, eben, das macht ja Düsseldorf auch im positivsten Sinne aus. Wir haben hier oft so Diskussionen. Ich finde ja auch dieses Kleine zu sein, die Stadt hat diesen Charme, diese kurzen Wege, eben auch in den Kontakten, dass man mal sagen kann, Mensch, ich kenne den, kennst du nicht den, komm, ich mach mal eben. Also genau. Es ist viel leichter, weil eben die Größe es schon zulässt, in Anführungsstrichen.
Das macht den Charme der
Sehr
Stadt
charmant.
Auf.
Ja, finde ich auch. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade Haferflocken verkaufen?
Also ich sag mal, Sie haben es ja eben schon mal kurz angesprochen, zum Beispiel Engagement beim Düsseldorf Festival ist natürlich so ein Hobby. Das ist jetzt natürlich kein Vollzeit-Hobby, muss man ganz klar sagen, aber das sind natürlich schon so Sachen, die teilweise in der Arbeitszeit stattfinden, es sind aber auch teilweise Sachen, die natürlich dann in der Freizeit stattfinden. Das macht sehr viel Spaß. Ansonsten spiele ich Golf, ich reise gerne, was man halt so macht. Ne? Man geht gerne mal ins Theater, in die Oper, trifft sich mit Freunden, also da ist das Leben jetzt nicht wirklich anders, aber es spielt sich dann schon auch wirklich in der Stadt ab.
Ja, schön. Das heißt also der Wunsch auch in Zukunft vielleicht, was heißt vielleicht, der Wunsch einfach zu sagen, man verbindet Arbeitsleben und Privatleben so ideal, dass es sowohl beruflich als auch privat so in sich greifen kann.
Genau, das tut es ja auch. Das geht es dann aber auch manchmal gar nicht anders. Also ab einem gewissen Punkt greift es halt ineinander und das macht auch nichts.
Wir sind eigentlich schon am Ende. So eine ganz pathetische Frage ist ja immer, dann gibt es auf der anderen Seite eben dieses Traditionsunternehmen. Man hat immer so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Was würden Sie sich wünschen? Also wo sehen Sie sich vielleicht auch, ich meine, mit 50, da ist ja noch Luft, lange Luft nach oben, da hat man ja vielleicht auch noch viel vor und will auch irgendwie selber vielleicht auch was bewegen. Kann man das überhaupt? Also Sie haben vorhin auch gesagt, bestimmte Dinge sind einfach so, weil sie schon immer so waren und andere Dinge kann man modernisieren vielleicht. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das wäre so ein Gedanke, vielleicht kann man sowas noch realisieren? Oder?
Also grundsätzlich will man natürlich, und das ist der Unternehmen, sonst Unternehmertum kommt ja vom Wort Unternehmen. Und natürlich will ich das Unternehmen oder wollen wir in der Geschäftsführung und in den Familien das Unternehmen weiter ausbauen. Also ich sag mal, Stillstand ist Rückschritt in dem Fall. Der Wettbewerb schläft nicht. Insofern wollen wir uns da schon ausbauen. Da gibt es auch sehr konkrete Pläne für und das wollen wir auch hier am Standort Düsseldorf tun. Und das sind natürlich Projekte, wo man sagen kann, gut, das kriegt man nicht innerhalb von 1-2 Jahren hin. Also auch das Thema, wie kriegen wir es hin, eine Industrieproduktion umweltschonend zu kriegen. Das sind natürlich schon Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren uns bevorstehen und denen wir uns auch stellen werden und wo es auch Lösungsansätze schon gibt. Aber das ist natürlich alles ein Thema, was nicht von jetzt auf gleich geht.
Aber keine Düsseldorf-Flocken.
Nein, also wir hatten tatsächlich jetzt eine Sonderedition im Sommer. Da gab es ja in Neuss den Hansetag. Neuss ist ja Hansestadt, anders als Düsseldorf. Und da gab es den Europäischen Hansetag. Und dafür gab es dann eine Spezialabfüllung, die Hanseflocke. Mhm. Also das gibt es dann, ja, das gibt's dann schon, aber das sind dann eher so kleine Goodies. Nein, aber das ist halt natürlich auch die Verantwortung von uns als Unternehmern zu sagen, wie kriegen wir das Unternehmen zukunftsträchtig aufgestellt und auch kompatibel für eine Zukunft, die im Zweifelsfall grüner und umweltschonender wird. Also das ist die Verantwortung, die wir haben. Und da haben wir, glaube ich, alle einiges
vor der Brust.
Vor der Brust. In vielen Bereichen.
Inklusive der ganzen Herausforderungen.
Sowohl als auch privat, muss man auch
nicht mehr sagen. Genau, inklusive der ganzen Herausforderungen, die auf uns einprasseln. Ja, spannend.
Also langweilig wird es einem da nicht. Nein. Und es gibt auch so viele Projekte auch in der Stadt, auch wenn man mal vom Unternehmerischen wegschaut, da gibt es auch einiges, wo man sich engagieren kann, einbringen kann und die Stadt sich weiterentwickelt. Und wenn man sich auch schon anschaut, wie sich die Stadt in 20 Jahren entwickelt hat oder in 25 Jahren, angefangen vom Rhein-Ufer-Tunnel, jetzt dann über Köbogen, Köbogen 1, Köbogen 2. Die Stadt ist auch in ständigem Umbruch. Und wie gesagt, da kann man sich auch überall einbringen. Und das ist eigentlich auch das, was man als Bürger machen sollte und nicht immer nur da stehen und meckern. Was machen die denn da gerade wieder?
Mhm. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, ein perfekter Appell auch nochmal für alle, dass man sich eben einbringen kann und die Stadt ist dankbar und es ist auch, dass alle, die sich selbst einbringen, sind auch dankbar für jeden, der dazukommt.
Und das macht auch Spaß. Sich einbringen macht einfach Spaß.
Mhm. Toll. Ja, vielen Dank. Also ich könnte jetzt eigentlich stundenlang auch nochmal über das Unternehmen weitersprechen, habe ich ja eben schon gesagt. Ich finde es nämlich total spannend. Also ich finde es so irre, weil man sich mit vielen Dingen wirklich ja nur so peripher beschäftigt und man fährt durch so eine Stadt. Man sieht ja oft leider, wie mit Menschen auch, immer nur die man kennt oder das, was man kennt oder da guckt man zumindest hin. Und wenn man sich dann so auf neue Sachen vorbereitet, ich war wirklich total begeistert und ich danke Ihnen total, dass Sie hier waren. Ich glaube, das ist ein spannender Einblick. Gerne. Auch für viele, die es eben... Den so ging wie mir.
Es geht vielen so wie Ihnen, gerade beim Thema Haferflocken.
Ja, weil es so abstrakt ist. Ich finde auch wirklich den Gedanken
so abstrakt,
zu sagen,
aber auf der anderen Seite so logisch. Normal.
Ja, genau. Ja,
also jeder kennt sie seit 100 oder 150, seit Generationen. Und keiner macht sich einen Gedanken darüber, wo kommen sie eigentlich her.
Genau,
und
wie funktioniert das? Genau, genau so. Das, so ging es mir so, auch. So habe ich es auch. So war auch mein Angang an diese Sache. Also herzlichen Dank. Vielleicht schaffen wir es ja mal in 1-2 Jahren, wenn es wieder neue spannende Sachen zu erzählen gibt, uns wieder hier zu treffen. Gerne. Also ich finde das sehr spannend. Ich werde das sehr verfolgen und freue mich auf die Düsseldorf-Flocke. Danke, dass Sie da waren.
Gerne, hat Spaß gemacht. Danke.
Wirtschaft Düsseldorf unplugged.
In unserer nächsten Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged habe ich Petra Schlieter zu Gast, die sich als Frau mit ihrer Eventagentur Schlieter & Friends etabliert hat. Heute veranstaltet sie Events wie das Frankreichfest oder die Jazz Rally hier in Düsseldorf, ist aber auch für Unternehmen und Institutionen überregional und international tätig.